Einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe, bestand darin, meine Gedanken an Dritte weiterzugeben. Und zwar sie nicht einfach so weiterzugeben, sondern sie vor allem so wenig wie möglich geschönt und gefiltert weiterzugeben. Und natürlich hat ein Podcast Anteile, in denen genau das nicht gemacht wird. Man überlegt sich vorher also eine Geschichte, man überlegt, wie man sie ausschmücken kann, wie man sie bestmöglich betonen kann, welche Stellen man hervorheben soll. Aber andererseits hat ein Podcast dann doch wieder Anteile, nämlich zum Beispiel spontane Fragen, die dann von seinem Gegenüber kommen, in denen genau das gefordert wird, nämlich eine spontane Antwort. Und man hat wenig Zeit, sich zu überlegen, wie man diese Antwort filtern kann. Und um genau diese Spontanität in den eigenen Antworten, in den Teilen eigener Gedanken zu erfahren, war doch immer ein Anreiz für mich, irgendwie das zu machen. Und auch zu merken, dass es keine Schande ist, Dinge manchmal auch unperfekt, unreflektiert nach außen zu tragen. Und genau im ersten Teil wollen wir beide heute das machen. Also wir hatten ja schon mal eine Fragen an Paul-Sendung von mir und Paul wird heute Fragen an mich stellen. Und gleichzeitig, was etwas traurig ist, wird es aber auch die letzte Podcast-Folge sein von uns. Und das werden wir im zweiten Teil der Folge besprechen. Und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Sendung und ich freue mich, dass ihr da seid. Und hallo Paul.
Hallo Lukas.
Wie geht's dir?
Ja, nach der emotionalen Rede und der letzten Information bin ich richtig down. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das von dir kommt.
Ja.
Und ich wusste das natürlich bis eben noch nicht. Der richtig. Schock sitzt tief. Aber ja, ich würde sagen, gerade zu dem Aus von Lou Brulou oder Luftikus und Bruder Lustig, wie ich es immer allen Leuten sage, da werden wir ja nachher noch ein bisschen was zu erzählen und schauen, wie es dann weitergeht.
Ja.
Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Folge, aber erst einmal. Wie geht's dir denn so gerade?
Ich fühle mich mellow.
Oh.
Weißt du, was das ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich finde den Begriff ganz cool.
Ich habe jetzt instant erstmal an eine Melone gedacht.
Mhm.
Ja. Und damit meinte ich den Hut.
Mhm. Naja, es ist erstmal Herbst. Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Ich stehe drauf, wenn es draußen regnet und ich mir das von drinnen angucken kann und einen Tee trinken kann dabei. Du trinkst auch gerade einen Tee. Um welche Sorte handelt es sich?
Ich habe mir einen reinen Kamillentee gemacht. Hier von diesem Goldmännchen-Tee.
Oh, das ist schön.
Weil das ist halt so ein Familienbetrieb, weißt du.
Wer noch aus Thüringen kommt.
Tees kosten nicht so viel. Kommt aus Thüringen.
Hm?
Ist halt, das ist was Gemütliches so. Und ich habe mir dann so eine Flickendecke umgelegt und es ist einfach gerade so schön mauschelig und gemütlich hier. Genau das perfekte Wetter, um Podcasts aufzunehmen und welche zu hören.
Hast du eigentlich auch viel indirekte Beleuchtung bei dir?
Eigentlich nicht. Ich habe gerade nur eine Schreibtischlampe an.
Ah,
also oder meinst du insgesamt, ob ich allgemein welche habe?
Nee, also ich meine, ja doch allgemein. Wie sieht's bei dir? Bist du ein Fan von indirekter Beleuchtung? Das würde mich schon mal interessieren eigentlich.
Übelst. Also
ja.
Bei uns gibt's in der Wohnung haufenweise LED-Strips irgendwo, die dann angehen mit Bewegungssensoren oder Zeitschalten und so. Das ist schon ganz schön.
Mhm. Ich habe nämlich auch fast nur indirekte Beleuchtung. Hier steht sogar eine Kerze.
Nee.
Und pass auf, jetzt kommt's.
So was Altmodisches.
Es handelt sich um eine Duftkerze. Soweit ist es schon.
Welche Geruchsrichtung?
Ich weiß, mich werden dafür Leute jetzt hassen. Und vor allem, weil ich in den letzten Monaten öfter irgendwelchen Menschen von IKEA Duftkerzen mitbringen
Vanille.
Musste. Es ist Vanille, ja.
Ernsthaft?
Ja, es tut mir leid. Es tut mir absolut leid dafür.
Aber also da ist doch Orchidee noch besser als Vanille.
Diese Kerze kam in meine Wohnung, nicht von mir. Sie steht jetzt hier und ich finde Kerzen einfach. Das gibt doch noch mal so ein mauscheliges Flavor, ne?
Erste Frage an dich.
Ja.
Direkt reingekrätscht. Vanille oder Vanille?
Vanille.
Gut.
Ich dachte,
es gibt Leute, die sagen Vanille. Und also es gibt auch Menschen, die haben ganz andere Sachen schon gesagt. Und die kann man alle in einen Topf stecken.
Und dann einen Deckel drauf machen.
Und dann Deckel. Und dann kochen.
Und dann kochen. Aber mit einer Holzkeule auf den Topf schlagen, damit einem die eigene Hand wehtut.
Und um Lärm zu machen. Und
richtig.
Das dann vielleicht zu loopen und einen Track draus zu machen.
Und einen Skit draus zu machen.
Ja, genau.
Wie auf dem neuen VSK-Album im Zug. Hast du es gehört?
Das neue VSK-Album, ja.
Da ist doch auch dieser eine Skit dabei, wo die im Zug dann sitzen und die Geräusche der Bahn aufnehmen. So ähnlich stelle ich mir das vor.
Auf jeden, ey. Aber über Bahngeräusche, da gibt's generell viele Rapper, die das schon gemacht haben. Auch, lass mich nicht lügen, aber Herr von Grau oder dann später er selbst als Lemur, also Benny von Herr von Grau, hat er dann als Lemur weitergemacht. Und der hat, soweit ich weiß, die S-Bahn-Sounds aufgenommen. Und Mann, ey, die
das hat doch schon der Paul Kalkbrenner gemacht.
Es haben schon viel mehr Leute gemacht, auf jeden Fall. Aber ich muss da immer instant erstmal an Lemur denken. Mhm. Und dann kommen die ganzen anderen.
Um auf das Ausgangsthema nochmal zurückzukommen, ich möchte mich bei allen Leuten förmlich entschuldigen, die ich wegen Duftkerzen verurteilt habe. Ich hatte kein Recht dazu und habe jetzt selber eine Vanillekerze. Doch. Ja, doch, schon ein bisschen, aber ich habe ja jetzt selber eine Vanillekerze da. Und wer sich jetzt an mir rächen will, kann das gerne tun. Nur so viel dazu.
Hast du jetzt auch schon diese Duftstäbchen? Also nicht die Räucherstäbchen, sondern die man so in so eine Flüssigkeit stellt, so Bambusstäbchen oder Baststäbchen. Da sind dann wieder beim Bast.
Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich kenne tatsächlich nur Räucherstäbchen, aber ich bin derzeit in Räumen, wo Räucherstäbchen tatsächlich auch angemacht werden.
Ach ja.
Aber und warum kennst du dich da so aus? Hast du die zu Hause oder?
Nee, aber wenn man in irgendwelchen Deko-Artikelläden ist oder in Läden, wo es halt Deko gibt, also quasi überall. Dort gibt es immer diese Raumerfrischer, die so in solchen Glas-Wäsleinen stehen.
Ja.
Nee, warte, das war jetzt irgendwie falsch. Aber halt so kleine Glasvasen, wo irgendwelche Duftöle oder sonst was drin sind, da sind so Baststäbe und die saugen sich drinne und die saugen sich dann voll mit diesem, mit der Flüssigkeit und verströmen dann wohl einen wesentlich angenehmeren Geruch als irgendwelche
ätherische Öle.
Ätherischen Öle, die man vielleicht anzündet oder ähnliches. Also nicht die Öle, sondern halt diese mit Teelichtern und da oben drauf ist dann das, ach,
kennt jeder. Aber lustig, dass du das mit der Deko ansprichst. Ich war nämlich jetzt in vielen Dekoläden tatsächlich, weil ich habe nämlich ein neues Fable, Trockenpflanzen.
Ich weiß.
Du weißt es schon.
Ich war mit dir in einem dieser Läden.
Ach, stimmt!
Und du hast, du wolltest den schönen Strauch haben von der
etwas aufgeregten,
ökologisch angehauchten,
Verkäuferin.
Ökologisch aufgeregten, ich krieg halt heute
also,
echt die Worte nicht hin. Ich bin immer noch,
um es nochmal
ausführlicher
zu erklären, ich habe tatsächlich gerade vergessen, dass wir das beide zusammen erlebt haben und wollte es jetzt einfach so erzählen. Wir waren in einem Laden, da gibt's so viel Keramik und ja, auch das ist irgendwie auch so ein Thai-Massage-Laden nebenbei noch. Und ich habe da sehr viele schöne Pflanzen in den Fenstern gesehen, die getrocknet waren. Und ich habe eh immer so gedacht, ja Mensch, irgendwie ich habe jetzt 3 Vasen und das ist irgendwie ganz schön anstrengend, immer frische Blumen für alle 3 Vasen zu kaufen und auch teuer. Und dann habe ich die Pflanzen gesehen und fand das eigentlich ganz schön. Und jetzt habe ich sogar schon im Internet geguckt, ob es einen geilen Online-Shop für Trockenpflanzen gibt. Gibt's aber irgendwie nicht. Voll die Marktlücke.
Mach das doch selbst einfach. So schwer ist es nicht.
Naja, aber da findet man
ja dann. Es ist wirklich nicht schwer.
Ich bin ja auch da irgendwie super anspruchsvoll und dann will ich ja was Bestimmtes und bis ich das gefunden habe, muss ich nach Australien fahren, keine Ahnung. Da bin ich irgendwie schon dann doch so ein 21. Jahrhundert Mensch und guck erstmal bei Zalando, ob es da Trockenpflanzen gibt.
Bestellst du viel bei Zalando?
Habe ich tatsächlich früher viel, aber mittlerweile gar nicht mehr, weil ich irgendwann mal so ein Doku gesehen habe, wie Zalando entstanden ist und wer Zalando leitet und ja.
Und deswegen bestellst du nur noch bei Amazon.
Richtig. Nein, auch mein Amazon-Konto habe ich natürlich als bewusster Mensch mal gelöscht.
Ah ja, da gab's doch auch eine Geschichte. Die haben wir doch, glaube ich, auch im Podcast erzählt.
Ich überlege auch gerade, ich bin der Meinung, erzählt.
Dass du dein Amazon-Account, dass der mal gesperrt wurde und du ihn immer noch nicht zurückbekommen hast oder so? Oder es nicht hinbekommen hast, ihn zurückzubekommen? War das nicht so irgendwie?
Nee, ich hab eine Mail in meinem Postfach gehabt und da stand drin, dass von meinem Account aus eine Spiegelreflexkamera bestellt wurde im Wert von circa 800 Euro, aber dass die bei Amazon quasi gesehen haben, dass das bestellt wurde von einem anderen Rechner als sonst, wahrscheinlich über die IP-Adresse oder so. Ich kenne mich damit nicht aus, aber auf jeden Fall hatte diese Mail einen offiziellen Kopf, offizielles Logo und war gesendet von Amazon SARUL, dieses komische Abkürzung, die manchmal haben. Kennst du die?
SARUL.
Ja, genau.
SEARL.
Also die Geschichte wird jetzt noch peinlich für mich, aber ich schwöre, es sah wirklich sehr authentisch aus, was da stand. Und gleichzeitig dachte ich mir natürlich, ah ja, wow, cool, das danke, dass Amazon mich da informiert und scheiße, dass das passiert ist. Ich mach auf jeden Fall erstmal, was in der Mail steht. Und da stand nämlich drin, dass man auf einen Link klicken soll. Und mit diesem Link wurde man weitergeleitet zu dieser normalen Amazon-Benutzeroberfläche. Das heißt, man hat dieses Kästchen in der Mitte, wo steht Benutzername und Passwort eingeben. Aber ich muss wieder dazu sagen, es sieht alles extrem authentisch aus. Also eigentlich wie immer. Wahrscheinlich ist das der einzige Unterschied, den man hätte sehen können, wäre wahrscheinlich oben links in dieser Linkleiste gewesen. Da hat man doch manchmal so sichere Adressen irgendwie. Kennst du das?
Ja, na klar. Genau,
wahrscheinlich hätte man es da sehen können, so, war aber nicht. Und dann wurde noch weiter abgefragt, meine persönlichen Daten. Und als ich dann irgendwie, also das habe ich dann schon nicht mehr gemacht, beziehungsweise als dann unten das Feld kam, IBAN eingeben, dachte ich so, what the fuck, warum will Amazon jetzt meine IBAN haben? So? Und da,
merkwürdig.
Und da habe ich natürlich dann auch gedacht so, ah ja, alles klar, gut, ich bin drauf reingefallen. Hatte aber nur in Anführungszeichen halt Benutzernamen, Passwort eingeben. Daraufhin habe ich erstmal auf allen möglichen Seiten, weil das ein Passwort von mir ist, was ich sehr häufig habe, überall geändert. Das war schon mal 2 Stunden Arbeit ungefähr.
Man nutzt ja auch an jedem überall ein eigenes Passwort. Richtig. Als forcierter Internetnutzer.
Ja. Und dann, also ich muss noch mal dazu sagen, dass das wirklich eine perfide, aber auch sehr schlaue Taktik ist. Weil man ist ja psychologisch erstmal geschockt so, oh, wow, scheiße, hier geht's um viel Geld so. Aber danke, danke, dass Amazon sich an mich wendet. Um alles wieder gut zu machen, muss ich nur auf diesen Link klicken. Jedenfalls bin ich drauf reingefallen so und habe dann erstmal Passwörter geändert. Und dann hat's mir irgendwie gereicht. Ich habe davor irgendwie schon sehr viel über Amazon gelesen, was die so mit Verlagen machen, wie Preisbildung zustande kommt. Natürlich auch das prominenteste Beispiel, wie Sicherheitsfirmen mit Amazon zusammenarbeiten. Und da habe ich so gedacht, gut, jetzt reicht's mir halt.
Sehr effizient.
Nein. Hab ich halt gedacht, gut, jetzt reicht's mir so, jetzt lösche ich den Account. Und das war tatsächlich schwieriger als gedacht. Amazon ändert nämlich oder hat es zumindest zu dem Zeitpunkt so gemacht, dass die sehr oft die Wege geändert haben, wie man sein Profil löschen kann. Das heißt, erstmal ist es sehr versteckt auf der Amazon-Seite, wie man sein Profil löschen kann. Und dann, wenn man sich versucht, bei Google mal durchzulesen, wie das eigentlich geht, kommen da halt Anleitungen, die aber lange nicht mehr gültig sind, weil Amazon da ständig ändert, wie man sein Profil löscht. Dann habe ich irgendwie nach einer Stunde Suche irgendwie, übertrieben, sagen wir mal, es war eine halbe, habe ich irgendwie gefunden, wie es geht. Und das waren tatsächlich dann nochmal irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde Arbeit, an deren Ende ich mit einer Kundenmitarbeiterin gechattet habe, könnte auch ein Bot sein, bin ich mir nicht sicher, die dann nochmal gefragt hat, wollen Sie wirklich dieses Konto löschen? Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, schon, möchte ich eigentlich dann doch.
Auch wenn Sie einen 20% Rabattgutschein bekommen?
Ja, tatsächlich, ohne Scheiß. Und dann, die Krönung war noch, dass es aber dann doch eine Woche in Anspruch nimmt, dieses Konto dann noch zu löschen. Ja, also das war halt, wirklich, das waren wirklich.
Du musst halt deine Dateien zusammensuchen, so.
Ja, aber das waren wirklich dann erstmal 2 Stunden halt, um die Passwörter zu ändern und nochmal insgesamt bestimmt so 1,5 bis 2, um dieses Konto zu löschen und dann halt nochmal 7 Tage warten, bis es endgültig gelöscht ist. Also da dachte ich mir schon echt krass. Also Sache so.
Und dann wolltest du es ja aber trotzdem irgendwie wiederhaben, ne?
Nee, ich hab heute keins.
Ja, aber wolltest du nicht eigentlich doch schon oder hast du nicht doch wieder ein bisschen geliebäugelt damit?
Ja, weil ich vor allem bei gebrauchten Büchern und Platten und sowas fand ich Amazon immer sehr hilfreich. Weil
stimmt schon.
Du hast zum Beispiel Booklooker und Booklooker ist ja für gebrauchte Bücher eine Plattform. Das Problem ist aber, dass man, wenn man mehrere Bücher auf einmal bestellt, Versandkosten immer einzeln zahlt. Also du hast von einem Anbieter halt das gebrauchte Buch, zahlst 3 Euro und von dem zweiten, der nimmt auch nochmal 3 Euro. Da hat sich aber mittlerweile Medimobs als ganz gute Alternative herausgestellt und da kann ich jetzt immer sehr, sehr günstig meine gebrauchten Bücher bestellen.
Medimobs nutze ich auch mittlerweile, meistens häufiger als Amazon, weil Amazon auch Medimobs mit in ihren Shops unten aufgelistet hat.
Ja.
Und das dann aber meistens stressiger ist, weil da musst du dann, wenn du bei Amazon dort einzelne Bücher bestellst, mehrfach Versandgebühren zahlen. Und wenn du dann auf die Medimob-Seite gehst und dort die Sachen suchst, sind die auch sichtbar. Und du ab 10 Euro kannst du ja Versandkosten frei bestellen. Und dann umgehst du dieses Mehrfachzahlen von den Versandkosten. Ja, naja gut, aber wenn du es nicht brauchst, dann ist ja eigentlich ganz gut.
Ich habe aber auch schon gehört, dass die Kritik an Amazon irgendwie sehr verkürzt sein soll. Und vielleicht muss ich mich damit auch nochmal genauer beschäftigen, warum eigentlich das vielleicht auch ungerechtfertigt ist, da irgendwie so einen Fokus auf Amazon zu legen. Naja.
Ach naja, kann man ja bei allen möglichen Riesenfirmen eigentlich machen. Aber die Kritik an Amazon an sich ist ja jetzt nicht ungerechtfertigt, so prinzipiell. Und dann gibt es ja noch viel, du hast ja jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Bereich angeschnitten, wenn wir dann weitergehen über Steuerzahlungen und so weiter und so fort. Also da, du wirst nicht fertig mit der Kritik.
Ja.
Ja. Genau. Naja, dann war das ja schon mal ein guter Opener.
Ein ganz
eine schöne Geschichte. Vor allem ein ganz kurzer Opener. Ja.
Also wenn du Lust hast, stell mir Fragen, Paul. Ich bin ready.
Also ich habe halt 10 Fragen für dich vorbereitet. Ich würde sagen, du nennst eine Zahl zwischen 1 und 10. 1 und 10 natürlich mit eingeschlossen. Und mit der Frage fangen wir dann an und dann gucken wir mal weiter. 8. Was hast du gegen die Prinzen?
Es trifft einen alten Nerv.
Ich dachte, ich beziehe so ein bisschen alte Folgen auch mit gleich ein, wenn das schon unsere Abschiedsfolge wird.
Was hast
du gegen die Prinzen?
Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass das eine sonderlich reflektierte Meinung ist, aber ich versuche es mal zu begründen und es ist wirklich eigentlich dumm, ne? Aber mein Musik,
danke, nächste Frage.
Mein alter Musiklehrer, den hatte ich, glaube ich, in der 7., 8., 9., der war irgendwie großer Prinzenfan und ich habe das so wahrgenommen, in der Zeit, alles, was mir Musiklehrer und Musiklehrerinnen so ein bisschen präsentieren, habe ich keinen Bock drauf. So, das ist für mich irgendwie, das hatte was von ich zeig dir jetzt, was gut ist, so, und ich konnte das nicht selber entdecken und dann habe ich mit so einer etwas dummen Abwehrreaktion halt darauf reagiert und dachte mir, das ist scheiße. Das dachte ich übrigens auch bei den Beatles, weil wir im Musikunterricht die Beatles hatten und ich in der Phase einfach noch, ja, da habe ich noch ganz andere Musik gehört, aber das war so ein Beißreflex halt, so dass ich das scheiße fand. Und dann hat er auch immer noch irgendwie, das fand ich dann besonders scheiße und das finde ich auch heute noch scheiße, immer so hervorgehoben, dass die Prinzen, whatever, an so einer komischen Musik-Elite-Schule waren, wie heißt
das? Thomaner-Chor.
Ja, genau.
Und Kreuzchor.
Und da höre ich dann halt auch irgendwie schon komplett auf zuzuhören, weil selten geht's bei Musik, die mir gefällt, wirklich um Professionalität. Ich mag eigentlich dann doch eher das Schiefe und Krumme.
Singer, Songwriter, Straßenmusiker.
Na, so kann man es nun auch nicht sagen.
Aber du hörst auch Steven Wilson, oder?
Bitte, was höre ich?
Steven Wilson?
Wer ist das?
Nee, dann habe ich das jetzt verwechselt, okay.
Ich merke aber selber, dass hinter vielen, also denke ich, als ich gerade so drüber nachdachte, dass vieles, was schief und krumm klingt, natürlich auch schief und krumm gewollt ist und dass eine gewisse Professionalität auch dazugehört, etwas schief und krumm zu machen und das wenigste von dem, das ich höre, eigentlich dann wirklich schief und krumm gemeint ist. Von daher, vielleicht muss ich auch noch mal drüber nachdenken, aber es war nichts anderes als irgendwie so ein kindischer Beißreflex.
Du solltest vielleicht auch einfach noch mal alle 10 Alben oder so durchhören. Lass uns mal ein Prinzenabend machen.
Was kannst du denn empfehlen von den Alben? Vielleicht fange ich ruhig erstmal an mit einem oder so.
Na, also ich glaube, am besten fährst du wirklich mit dem Best-of-Album ganz oben, weil da kommen halt so ihre Hits, ihre großen Sachen, weißt du? Kannst eigentlich aber auch relativ am Anfang, generell anfangen mit Schwein sein und so. Ab Hardcore, also hart wie Englisch das Harte, und Chor aber wie der Gesangschor. kleiner Wortwitz am Rande, so, weißt du? Bei denen, bis dahin und einschließlich dem Album fand ich es echt gut. Danach die, also Familienalbum und so, habe ich dann auch echt aus den Augen verloren und auch nicht mehr so aktiv verfolgt. Aber man kann schon einiges sich anhören. Also einfach mal reinklicken und dabei sein.
Oh ja. Yeah. Und ich fand die Frisuren schon mal scheiße.
Ja, okay, das ist aber der Zeit geschuldet, glaube ich. Auch, ja.
Okay, ich würde gerne weitermachen, falls du noch irgendwas, oder willst du noch was
sagen? Ja, nee.
Frage 3.
Würdest du mit deinem heutigen Wissen noch einmal das Lehramtsstudium beginnen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ach, und die vorherige nicht? Nein, okay, jetzt, komm.
Aber auf einer, das ist schwer. Im Prinzip, ich weiß ja, dass mir das Spaß macht. Also ich habe es ja auch im Praxissemester gemerkt sozusagen, dass ich bestimmte Aspekte dieses Berufes sehr gut kann und ich bin aber immer noch am Hadern mit mir, ob das wirklich jetzt das ist, worauf ich oder was mir wirklich gut tut. Denn auf der anderen Seite, neben dem, dass es mir Spaß macht, gibt es bestimmte strukturelle Dinge im Lehrerberuf, die ich schon als Ausbeutung verstehe. Also ich verstehe tatsächlich 24 Wochenstunden, die man halten muss, zusammen mit der Vorbereitung und dem Ganzen drumherum, so dass dann, keine Ahnung, eine 60-Stunden-Woche entsteht am Anfang oder eine 70-Stunden-Woche schon als Ausbeutung. Und da müsste tatsächlich für mich, damit ich gerne... Ja, und
dazu kommen dann noch die Eltern.
Genau. Und dazu müsste sich tatsächlich strukturell was ändern, damit ich da gar keine Zweifel hätte. Wenn es tatsächlich nur um das Vornestehen geht, habe ich tatsächlich keine Zweifel, weil das habe ich halt gemerkt, das mache ich gern und kann ich auch. Und von daher... Ja, ich glaube, ich würde das schon nochmal machen. Ich würde das Lernstudium schon nochmal beginnen. Aber ich glaube, ich würde früher im Lernstudium beginnen, mich erstmal zu informieren, was man noch mit dem Studium machen kann. Denn Lehrer ist nicht das Einzige, was man mit einem Staatsexamen machen kann.
Ja, das stimmt.
Und mich da vertiefen, weil das mache ich nämlich gerade eigentlich, um, nicht weil ich genau weiß, dass ich es will, aber zumindest um die Option mal zu haben. Und ich glaube, damit hätte ich ganz gerne schon früher begonnen. Also ja, ich würde es nochmal machen.
Aber auch das Studium als solches. Das hatte ich nie irgendwie gestört, dass das zum Beispiel zu wissenschaftlich ist und wenig praxisorientiert und alles immer so sehr, ja, seht her, wir studieren drei Fächer auf Masterniveau zum Schluss quasi. Ja, genau. So jetzt vereinfacht und verkürzt.
Ich sehe natürlich, also das ist natürlich auch ein Aspekt, der mir in Bezug auf das spätere Lehrersein absolut missfällt, weil es natürlich irgendwie ab einem bestimmten Punkt nichts mehr beiträgt. Du weißt nach der 10. Hausarbeit, wie man eine Hausarbeit schreibt und wie wissenschaftliches Schreiben funktioniert, und da muss ich nicht irgendwie 20 Hausarbeiten insgesamt schreiben. Ich finde nicht mal, dass man irgendwie als Abschluss eine 80-seitige Arbeit schreiben müsste, also unsere Staatsexamensarbeit, finde ich eigentlich auch Quatsch, muss ich sagen.
Ja, da bin ich absolut bei dir.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war nochmal die Frage?
Na, ach so, die Studiumsstrukturen.
Genau. Aber auf der anderen Seite muss ich eben auch sagen, dass mir von Anfang an das wissenschaftliche Arbeiten halt mir persönlich Spaß gemacht hat. Also ich mache das tatsächlich gerne, auch wenn das bei mir anfangs mit einem sehr hohen Druck und mit einer sehr hohen Angst davor verbunden war, nicht den Ansprüchen zu genügen. Aber ich komme damit mittlerweile immer besser klar. Und insofern hat mir der Teil immer... der anderen halt so viel Kummer bereitet, was ich auch verstehen kann, hat mir aber immer Spaß gemacht. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man sagt, das ist absolut nicht dem zuträglich, was man da später machen will.
Ja. Okay.
Frage 7. Schreibst du eigentlich mit, welche 7. Fragen ich schon habe?
Ja, mache ich. Wir haben 8 und 3.
Und jetzt 7.
Und jetzt die 7. Ich dachte, du machst irgendwie 1, 8, 7 und machst noch so eine geheime Zahlenkombi-Code-Folge draus.
Nein.
Wo warst du, als sich As5 aufgelöst haben? Alternativ kannst du beantworten, als Michael Jackson starb, aber ist halt der Klassiker.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade.
As5 haben sich 2009 aufgelöst.
Ich weiß halt nicht mal, wer As5 richtig sind.
Eine Boyband?
Die von Popstars?
Nee, die waren aber, keine Ahnung.
As5, das war, ist das denn?
Waren das nicht irgendwie zwei Deutsche, zwei Amis und ein Brite oder so? Und wie?
Ach,
so
ist Marc Terenzi bei As5 gewesen? Paul, das gehört zur Vorbereitung dazu.
Nein, das solltest du doch eigentlich schon lange wissen.
Okay, ich versuche mal.
Also du weißt, wenn du nicht mal weißt, wer bei As5 Mitglied war.
Nee, also so, dann, keine Ahnung.
Dann hat sich's echt... Also,
nenn mir einen Hit.
Mama?
Der Mann zum Beispiel ist Mama.
Come back to me. Because of you.
Sorry, ne.
Und Mitglieder waren Jay, Richie, Izzy, Casey und Jason.
Und die sind
Michael,
sicher,
Chris
und
Vince.
Bist du dir sicher, dass die nicht von Popstars noch kommen?
Warte, ich lese mal ganz kurz. Wurden eine multinationale Boygroup, wurden vom US-amerikanischen Boygroup-Macher Lou Pearlman zusammengestellt und in der 7-teiligen RTL2-Fernsehserie Big in America international vermarktet.
Doch, ich erinnere mich. Und es ist doch sehr spät rausgekommen, dass einer von denen schwul ist, oder? Oder schwul war. Und das durfte aber, das war so abgesprochen mit dem Management, dass er es ganz lange nicht öffentlich machen darf, weil dann natürlich viele Mädchen in den verliebt waren und die Angst dann bestand, dass die dann nicht mehr die Alben kaufen. Ich glaube, das sind As5 tatsächlich. Naja, jedenfalls, ich kann mich absolut nicht erinnern, was ich gemacht habe, als sie sich aufgelöst haben.
Was hast du so 2009 gemacht?
2009, wie alt war ich denn da? 9, 6, 15. Was habe ich mit 15 eigentlich gemacht? Ich glaube, mit 15 habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gezockt. Da habe ich den Großteil meiner Zeit mit Call of Duty-Spielen verbracht. Und auch so im Clan und mit verabredeten Matches über die E-Sports-Liga. Und das war größtenteils meine Zeit mit 15. Ich könnte mit
Wie hieß denn da eigentlich die E-Sports-Liga bei denen?
ESL. Also wir waren also über die
ESL. War auch ESL, okay.
Genau, das war auch die ESL. Und tatsächlich hat sich dann erst mit 16 bei mir sehr viel geändert. Was aber nicht heißt, dass ich das Jahr mit 14 und 15 war das so, nicht geschätzt hätte. Ich glaube, da haben sich auch dann doch sehr viele Skills rausgebildet. Jetzt nicht, was das Zocken angeht, aber was unter anderem den Umgang mit Medien und mit anderen Leuten auch, weil ich habe ja sehr viel gechattet auch mit Leuten und war mit meinem Clan dann auch in einem eigenen Teamspeak, also auf einem eigenen Server. Ich würde sagen schon, dass sich da irgendwie sehr viel rausgebildet hat und dass ich, also
das ist eigentlich dein Clan?
Schätze nochmal. Das habe ich letztens schon mal überlegt. Ich glaube, GEG. Und das ist unangenehm,
Gag.
Weil, GEG, und zwar ist es, falsch, das war der allererste. Der richtige Clan, wo ich dann länger war, der hieß DB, Dark Brotherhood.
Wow.
Auf jeden
Fall. Vor allem Dark Brotherhood klingt eher so nach World of Warcraft oder generell irgendein MMO, Fantasy-MMO.
Ja, frag mich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das Symbol war auf jeden Fall Mönch mit Kapuze, wer hätte das erwartet.
Wow.
Ja.
Cool.
Und der Vorsitzende war, also der Chef quasi vom Clan, war Fan
von Elder Scrolls.
Nee, war Mitte 40 und hat aber trotzdem irgendwie 10 Stunden am Tag gezockt. Und er hieß, das kann man nicht sagen. Obwohl, den Nickname kann man ja schon sagen, oder?
Kannst Grüße gehen raus an.
Liebe Grüße an Templer.
An Templer. Mit A hinten oder schon wieder Templer?
Nee, mit ER.
Okay, krass.
Ja.
Also, ja.
Deeper Shit. Starke Frage auf jeden Fall. Was hast du denn gemacht, als Five sich aufgelöst haben?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, war mir eigentlich einfach scheißegal. Aber Michael Jackson ist tatsächlich auch 2009 gestorben.
Im gleichen Jahr.
Im gleichen Jahr. Ein Jahr voller Trauer. Us Five und Michael Jackson.
Da weiß ich noch, dass ich bei meiner Oma vom alten Fernseher saß. Es war noch so ein Röhrenfernseher tatsächlich, noch kein Flachbild, sondern einer dieser 5 Quadratmeter Röhrenfernseher.
Bei denen du so mit der Hand drüber gehst und der Staub so mit gemacht hat. Ja.
Das weiß ich noch, aber mit mehr verbinde ich es halt auch noch. Da war bei uns auch nicht mehr, weil da war bei uns unten in der unteren Etage noch nicht renoviert. Das weiß ich auch noch. Meine Oma hat noch bei uns zu Hause gewohnt.
Verrückt.
Frage Nummer 2.
Bist du der Meinung, man sollte es akzeptieren, wenn Menschen nur Viertel vor und Viertel nach kennen und sich nicht die richtige Zeiteinteilung nach Viertel und Dreiviertel merken können?
Was ist das? Alter, kannst du die Frage noch komplizierter stellen?
Also es gibt doch Menschen, die bei der Uhrzeit immer nur Viertel vor und Viertel nach kennen.
Richtig, genau, ja.
Und die richtige Uhrzeit, wie vernünftige Leute aussprechen, sagen halt Viertel und Dreiviertel. Also Viertel, halb, ja. Dreiviertel, wieder
Ich finde es
Kannst du Bist du der Meinung, dass man es akzeptieren sollte, dass es Leute gibt, die Viertel und Dreiviertel auch überhaupt nicht kennen und sich nicht einlassen können oder auch nicht sich beides merken können? Oder findest du Leute, die nur Viertel vor und Viertel nach können und kennen, sollten auch Viertel und Dreiviertel kennenlernen und wissen, was es ist und so aus dem FF können? Ich meine, wir beide können ja auch beides.
Mhm. Aber ich muss auch sagen, bei der anderen Sache muss ich auch noch überlegen immer. Naja, ich finde erstmal aus der Perspektive von sprachlicher Vielfalt gesehen, finde ich beides erstmal gut. Und sogar muss ich sagen, weil dann immer ja bei uns auch argumentiert wird, also dass unser System logischer wäre mit Viertel, Halb und Dreiviertel.
Ist es ja auch.
Muss ich sagen, aber das andere hat halt auch was für sich. Nämlich man kann ja auch den Gedanken dahinter verstehen. Man orientiert sich sozusagen immer an der vollen Zeit und geht von der aus, geografisch einfach, geht man den kürzeren Weg.
Das stimmt.
Und wenn man das mal so sieht, finde ich, haben beide Sachen was für sich. Was ich aber nicht, was mich immer ziemlich nervt, dann doch, muss ich sagen, ist dieses Rumgepoche auf diesen Unterschieden und dass man sich dann über diese Unterschiede halt so mega identifizieren muss. Also ich find's eher spannend, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt und versuche irgendwie dann doch beiden irgendwie was abzugewinnen. Aber dieses Künstliche dann so, ich verstehe das ja überhaupt gar nicht und davon habe ich ja noch nie was gehört und du machst das und ich mach das aber nicht, das nervt mich tatsächlich.
Aber das hat man doch vor allem sicher bei Leuten, die nur Viertel vor und Viertel nach kennen.
Ich weiß nicht. Ich
die Leute, die Viertel und Dreiviertel kennen, die können es auch umgekehrt.
Ja, ich
finde, steile These jetzt.
Ja, aber ich finde ja auch Leute, also wie wir quasi aus dem ostdeutschen Raum, pochen dann so immer voll auf ihr System und ihre Lesweise der Uhr und auch das finde ich halt irgendwie dann irgendwie ein bisschen drüber immer.
Ja, aber
ich
würde halt man so nicht auf richtigen Zeitrechnungen pochen oder auf richtigen Zahlen pochen und ähnlichem, dann würden wir wahrscheinlich jetzt auch noch die römischen Ziffern verwenden statt die arabischen. Weißt du, du musst doch dich weiterentwickeln.
Es geht bei der Frage ja nicht um Richtigkeit. Es geht einfach
Akzeptanz.
Ja, eher das. Und ja, nee, ich find's langweilig. Es ist genau irgendwie wie immer auf Unterschieden zwischen Ost und West rumzupochen, obwohl man erst irgendwie 94 geboren ist. So, da kriege ich halt auch immer ein bisschen die Krise.
Ja, aber die Unterschiede gibt's ja trotzdem immer noch.
Die gibt's weiterhin, aber die werden
zumindest
die
werden im Sprachraum.
Aber, ja, aber die werden nicht weniger davon, wenn man sie mega immer so in den Vordergrund stellt oder wenn man tatsächlich irgendwie noch versucht, als 94er seine Identität irgendwie darüber zu leben, dass man aus Ostdeutschland kommt. So und
ja, nee, das ist wirklich albern.
Da sehe ich dann halt immer diese Heckscheibenaufkleber. Mein liebster Heckscheibenaufkleber gleich nach Böse Onkels ist Ostdeutschland.
Ja, aber so in einer altdeutschen Schrift. So gotische Schriftzeichen, Ostdeutschland und dann vielleicht noch drunter irgendwie Volkswagen Stadt Waffenschmiede Wolfsburg. So meistens so auf diesem, ja. auf den Golf 1, die tiefer gelegt sind, so, weißt du, und da, ja,
genau. Ja, und dann von dem
Grüße
Golf noch
raus.
Das G durch ein W ausgetauscht, habe ich auch neulich gesehen, ja. Mhm. Ja, cool. Warte mal, was haben wir jetzt? Eins hatten wir noch nicht. Eins würde ich gerne. Ja.
Hättest du lieber mehr rechtsextreme Frauen oder lieber extreme Frauenrechte?
Ja, dann extreme Frauenrechte. Also ich erkenne den Stil, der dahinter steckt. Da hast du sehr viel Neo Magazin Royal geguckt. Vielleicht nehmen die dich ja auch nach dem Ende des Podcasts. Und du kannst die Fragen erstellen.
Stich mir doch noch mal ins Herz.
Ja, sorry. Extreme Frauen, was verstehst du denn genau unter extremen Frauenrechten?
Weiß nicht, ich fand halt die Frage lustig. Ich habe jetzt, also ich hatte so irgendwas mit Rechtsextremismus überlegt und dann kam mir das Wortspiel in den Kopf und da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja. Gut, dann können wir die Frage
weiterschieben. Können wir einfach ad acta legen.
Hatten wir 6 schon, nee, oder?
Naja, also die Frage 6 noch nicht. Was war dein größter Fehlkauf?
Oh, das kann ich bestimmt nicht jetzt wahrheitsgemäß wiedergeben. Ich gucke mich einfach mal kurz um, weil da findet man ja immer irgendwas. Obwohl ich tatsächlich ausgemistet habe. Ah, jetzt. Das ist sogar ein guter, also das würde ich auch, glaube ich, nach längerem Nachdenken sagen. Ich habe mir vor mehreren Monaten 2 Bilderleisten gekauft bei IKEA. Mm. Und wer es nicht kennt, kann ja mal googeln, aber eine Bilderleiste ist im Prinzip, das schraubt man sich an die Wand und dann kann man auf diese Leiste Bilder stellen. Man muss sie also nicht mehr an die Wand machen.
Habe ich bei mir zum Beispiel auch hängen für meine Plattencover.
Genau, für Plattencover kann man es ganz gut machen, aber da kann man eben auch Bilder hochstellen. Und ich weiß nicht, was da mit mir los war. Also ich fand das eine Zeit lang irgendwie wahnsinnig schön und irgendwie faszinierend. Sogar so, dass ich mit 2 Bilderleisten übereinander ins Zimmer hängen wollte. Und hab dann doch irgendwie einen Blick dafür verloren, dass das dann doch irgendwie sehr unruhig wirkt im Raum. Und die stehen jetzt halt bei mir rum. Also wer 2 weißfarbene oder weiße kann man auch einfach sagen, wer 2 weiße Bilderleisten haben möchte von IKEA, kann die gerne geschenkt haben und sich die an die Wand tackern.
Du, ich nehme die.
Wirklich?
Ich wollte gerade fragen, ob du die in weiß hast, denn ich habe meine nur in schwarz, als die damals nur in schwarz gab, aber mein ganzes Zimmer besteht aus Holztönen und weiß.
Ich, jetzt sind immer krass, die langen. Ey. Es gibt die kurzen
Schnäppchenjäger. Und die langen. Ja, ach, geht beides bei mir.
Geht beides, du kannst die auch absehen, ja, ja, wenn die zu lang sind.
Genau. Heimwerker King.
Ich habe zwei davon und ich könnte es auch mir vorstellen, wenn jetzt Paul sagt, er will nur eine, kann die ja noch jemand haben, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da.
Hat's euch gefallen. Bringt ja eh nichts mehr.
Ja, ich denke, das trifft schon ganz gut. Oder ich habe mir neulich auch, tatsächlich sind meine Fehlkäufe durch IKEA bedingt. Also die viele davon.
Aber gibt's denn nichts, worüber du dich richtig ärgerst oder denkst, ey, das war richtig dumm, das gekauft zu haben? So, also das können doch nicht ernsthaft die Bildleisten gewesen sein. Also ich habe schon.
Nee, das ist ja das Problem. Aber ich, da gibt's bestimmt auch irgendwie was Größeres irgendwie, was auch teurer war, wo ich mir denke so, Alter, was war da nur mit dir los? Aber so richtig, ich guck mich schon die ganze Zeit wie verrückt um. Aber ich kaufe mir auch selten irgendwie größere Sachen, muss ich sagen. Auch so im Elektronikbereich, wenn ich mir dann was kaufe, wie einen neuen Laptop, dann habe ich mir das dann doch im Zweifel schon mehrmals angeguckt und angefasst. Und meine Zunge reingehalten oder so. Mhm. Nee, also ich glaube, so viele Fehlkäufe, es sind viele kleine Sachen, aber einen größeren Fehlkauf habe ich irgendwie gerade nicht parat. Hast du einen?
Gibt's bestimmt vieles. Wenn du beim Kleinkindalter anfängst, was man nicht alles haben wollte unbedingt, dann war es doch scheiße.
Mhm. Also, das kann man auch machen. Dann würde ich tatsächlich Yu-Gi-Oh!-Karten mal nennen kurz. Und dass ich es unglaublich finde, wie viel Geld eigentlich ich und viele andere in Pappe gesteckt habe, die silber bedruckt ist. Das finde ich immer noch heute beeindruckend, wie gut man dann doch irgendwie Kinder dazu bekommt, Pappe mit einem ungeheuren Wert aufzuladen.
Also eigentlich ja, also das ist, aber die sind ja immer noch mitunter Wert stabil. So. Also da kann ich schon verstehen, wenn man das gern gemacht hat und man hat ja auch seinen Spaß damit gehabt, so, weißt du, du hast halt nicht die Karte nur gekauft, sondern du hast die Spannung gekauft, einen Booster aufzumachen,
ja.
Du hast die Spannung gekauft, ob jemand einen Tausch macht mit dir oder nicht, du hast möglicherweise Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt, auch B-spielt und G-spielt und da hängt halt ganz viel, so ein ganzes Ökosystem mit dran. Ja. Und deswegen hätte ich sowas, glaube ich, weniger als Fehlkauf bei mir zumindest kategorisiert.
Das stimmt schon. Aber andererseits hat das dann doch, zumindest bei mir, auch sehr extreme Form angenommen. Also so wirklich, dass ich mein komplettes Taschengeld mehrere Jahre lang einfach nur dafür verballert habe. So. Und ich habe dann doch irgendwie den Eindruck, dass ich das schon für andere Sachen, das müssen jetzt keine krass sinnvollen Sachen sein oder irgendwie so bildungspolitisch relevant oder sowas, aber zumindest hätte ich mir dann doch gewünscht, irgendwie mal in diesen, ich glaube, das hat 3 Jahre oder so angehalten, dann doch irgendwie mir mal was anderes oder mehr zu erleben mit dem Geld. Also gut, als Kind kann man nicht so viel wegfahren, aber man kann sich doch zumindest mal ein Eis kaufen.
Ja.
Ja, finde ich schade im
Nachhinein. Wahre Worte. Okay. Ja, nein, das war ja auch die Frage an dich.
Mhm. Frage 10.
Welches Mischbier hast du erstmals regelmäßiger getrunken?
Ah, das ist eine tolle Frage. Also erstmal danke für die Frage. Ich weiß es auch sehr genau. Es handelt sich um Mixery. Ist Mixery so ein ostdeutsches Ding oder gibt's das überall? Das weiß ich gar nicht.
Nee, ich glaube, gibt's überall. Also Vita Cola wäre, na gut, ist ja nicht alkoholisch, aber wäre so ein richtig typisch ostdeutsches Ding. Ja. Sternburg ist auch eher ostdeutsch als reines Bier.
Ja.
Ja, aber was für ein Mixery? Mixery.
Das gibt's da mehrere Sorten, das weiß ich gar nicht. Also das normale Cola-Bier.
Ich glaube, es gab auch eins mit Tequila drin oder so.
Nee, nee, meinst du nicht V+ vielleicht?
Ah, V+ hatte das, ja, stimmt. Mixery. Ja, doch, ja.
V+ habe ich auch getrunken natürlich, und zwar natürlich V+ Coruba.
Coruba, das, weil es mehr Prozente hatte bestimmt.
Weil es mehr Prozente hatte, natürlich. Da hat man noch genau drauf geachtet in dem Alter. Ich hatte aber tatsächlich eine Phase, in der ich immer mich zur Dorfjugend gesetzt habe, wenn die sich, um 7 war, glaube ich, immer der Treffpunkt, Bushaltestelle, Dorfjugend trifft sich 19 Uhr in der Bushaltestelle und da...
Habt ihr es Bushaltestelle genannt oder Buha?
Busse!
Die Busse. Übrigens, ich habe dir gerade einen Link geschickt, vielleicht erkennst du da ja was wieder.
Das Problem ist, dass ich ausgemistet habe und unter anderem mein ekliges Mauspad weggeschmissen habe. Das heißt, wenn ich jetzt die Maus bewege, erzeugt es ein Ratschen.
Macht nichts, Achtung.
Warte, ich klick's an. Ah, ja, du hattest recht. Okay, es gibt tatsächlich mehrere Sorten Mixerie.
Wow. Ich war selbst gerade von mir überzeugt.
Aber ich glaube fast, überrascht. Die gab's früher noch nicht.
Ein paar schon, also dieses Ice Blue gab's doch bestimmt okay. schon.
Also für wen es interessiert.
Cola gab's auch schon.
Genau, es handelt sich auf jeden Fall um Mixerie Cola. Und das Ganze, dieser Trend, Mixerie zu trinken, ging dann tatsächlich auch so weit, dass zu Hause einer aus meinem Dorf, der kannte sich immer sehr gut mit Mopeds und so aus, der hat dann sein Moped lackiert in den Farben von Mixerie. Und zwar, man könnte jetzt denken, das ist echt scheiße geworden, aber das sah wirklich sehr, sehr gut aus.
Es klingt aber einfach richtig traurig.
Es klingt traurig, aber er hat wirklich auch den Mixerie-Schriftzug, also wie das Logo, hat er auf den Tankdeckel gemacht und wirklich wahnsinnig gut. Ich glaube, der hat das auch selber, wenn ich mich richtig erinnere, hat er das irgendwie selber gemalt oder selber malen lassen von irgendwie einem Bekannten und das war wirklich authentisch. Also wirklich, wie das Logo aussieht, sah das aus. Also das sah tatsächlich gut aus, auch wenn es heute irgendwie lustig erscheinen mag, so im Nachhinein.
Und doesn't drink, but drive.
Fun first, safety second war damals natürlich das Motto. Aber was mir noch dazu einfällt, ist natürlich auch immer diese Bestrebung von wenn man selber 14 oder 15 ist, dann die Bestrebung von Leuten, die dann ein, zwei Jahre älter sind, zu sagen, ah, nee, Mixerie, das ist doch so ein Mischgetränk für, in Anführungsstrichen, Mädchen so, das ist doch gar kein richtiges Bier und man müsse doch richtiges Bier trinken, wenn man ein Mann sein will. So, das finde ich im Nachhinein dann auch irgendwie nochmal lustig, wenn ich so drüber nachdenke. Obwohl denen selber dann Bier auch gar nicht geschmeckt hat.
Das war bei euch dann mit bei Mixerie so, ja?
Ja, das Mixerie-Trinken irgendwie dann, oder allgemein so Mischgetränke trinken in einer bestimmten Phase bei vielen Jungs dann wieder verurteilt wurde.
Das war bei uns vor allem bei Bebop so.
Kennst du Bebop? Ja, klar, kenne ich auch.
So, das war so das Abschaummischgetränk, sage ich mal. Das hat man nicht getrunken. Und, na gut, V-Plus hat immer so die Geister geschieden und Mixerie war irgendwie immer zu teuer, hatte ich so das Gefühl.
Das stimmt, teuer war es echt, ja. Aber, ja.
Aber also, als man dann das Geld für Yu-Gi-Oh-Karten nicht mehr ausgegeben hat.
Ja. Ich blicke positiv auf diese Zeit zurück, ja.
Schön.
Frage 9.
Du kommst aus Sachsen-Anhalt. Wie gefiel dir der Werbespruch Land der Frühaufsteher und trifft es dich emotional, beziehungsweise bist du emotional angegriffen, weil Baden-Württemberg 2011 damit warb, dass man in Sachsen-Anhalt früher aufsteht, bei ihnen aber dafür niemand sitzen bleibt? Also in Baden-Württemberg niemand sitzen bleibt?
Ach so.
Ja.
Ich habe tatsächlich sehr viel Berührung mit diesem Spruch, weil ich immer gerne als Gag die Hintergrundgeschichte dazu erzähle. Weil wenn man
Willst sich fragt, du sie noch mehr erzählen?
Ja, genau, mache ich. Wenn man sich fragt, nämlich, warum, das stimmt halt wirklich, also Sachsen-Anhalt wirbt auch sogar, glaube ich, wenn man in Sachsen-Anhalt reinfährt mit diesem Spruch, Land der Frühaufsteher.
Mittlerweile nicht mehr. Ist es Land der Reformation.
Oh.
Jetzt durch das Lutherjahr.
Ja. Ja. Schön. Aber die hatten das eine Weile auch am Bundeslandeingang immer stehen. Und der Grund dafür ist, dass die Leute tatsächlich früh aufstehen, aber so früh aufstehen müssen, weil sie so weit zur Arbeit fahren müssen, nämlich unter anderem in andere Bundesländer. Weil es in Sachsen-Anhalt wenig Arbeit gibt, müssen die Leute wesentlich früher aufstehen als in anderen Bundesländern, um zur Arbeit zu kommen. Was dann doch wieder irgendwie sehr lustig ist. Und weil ich fühle mich wirklich null, also wirklich null, mit dem Bundesland Sachsen-Anhalt verbunden, weil ich dann doch eher viel Negatives mitgenommen habe und deswegen macht es mir dann doch irgendwie Spaß, auch sich über das Bundesland lustig zu machen, wie auch inzwischen über viele andere Bundesländer. Und nee, ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen, es macht mir eher Spaß.
Okay, also Baden-Württemberg sagte, in Sachsen-Anhalt steht man früher auf, dafür bleibt man bei uns nicht sitzen.
Was aber nicht stimmt, oder?
Doch, die hatten damals im Schulsystem so ein, keine Ahnung, so tief habe ich nicht mehr weiter reingelesen gehabt, aber soweit ich weiß, konnte man halt dort nicht sitzen bleiben. Die haben eher so diese Devise, wir ziehen alles mit. Um so ein bisschen so ein Seitenhieb auf diesen Spruchland der Frühaufsteher zu geben. Und es sind übrigens 9 Minuten, die man im Schnitt in Sachsen-Anhalt früher aufsteht.
Was ja schon in so einer empirischen Analyse recht viel ist.
Ja, und da gab es halt, ne? Soll es ja eine positive Besetzung dafür geben.
Ja.
wofür man früher aufsteht. Das war ja dann so ein Preisausschreiben sogar regelrecht vom Land. Ich habe mir den ganzen Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen.
Geil.
4 und 5 hast du noch.
Dann nehmen wir die 5.
Fünftens ist, zerbeißt du Bonbons oder lutschst du sie?
Stellst du diese Frage, weil du die Antwort bereits weißt?
Nein.
Ich bin ein absoluter Kauer. Ich kaue Suppe. Nur um da schon mal irgendwie grundsätzlich die Frage zu beantworten, ich kaue Suppe tatsächlich. Also ich,
oh Mann. Ja. Ja.
Es wurde mir tatsächlich schon öfter vorgeworfen, dass ich auch mit den Zähnen sehr klappern würde beim Essen. Also, ich hoffe, man hat das gehört.
Das macht aggressiv.
Das macht richtig aggressiv. Na gut,
aber noch aggressiver machen Leute, die laut schmatzen. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt.
Ja, das mache ich nicht. Aber ich kaue tatsächlich sehr laut. Und ich esse Suppe, ich esse Eis, was viele Leute auch an den Abgrund des Wahnsinns treibt. Weil ich immer, wenn wir uns ein Eis zusammenholen, keine Ahnung, nach 30 Sekunden fertig bin. Aber ich liebe es wirklich, in Eis reinzubeißen so. Und kann mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Eis zu schlecken.
Also nicht mal mit den Lippen, sondern du gehst direkt mit den Schneidezähnen rein.
Absolut. Sonst ist das keine Befriedigung für mich. Ich kann ein Eis nicht schlecken. Es tut mir nicht gut, kann ich nur sagen. Das trifft mich im Innersten, ein Eis zu schlecken. Das ist für mich absolut, das ist wie ein Bonbon zu lutschen, mache ich halt auch nicht. Ich kaue Werthers Originale. Ich kaue die komplette Packung Werthers Originale. Und die Karamellkrapfen auch.
Aber kannst du Riesen auch kauen oder klebt dir da dann so das Mundwerk zusammen?
Deswegen esse ich Riesen tatsächlich nicht gerne, weil ich die kaue. Ich kann
das nicht lutschen. Die Zähne immer rausgezogen haben.
Genau, da muss ich immer zum Zahnarzt. Ich habe hier den Riesen, da steckt noch was Weißes drin, können sie es wieder reinmachen. So. Ja. Nee, aber tatsächlich, ich mag wirklich Riesen deswegen nicht, weil ich die kauen muss. Und mir halt wirklich dann immer, dann bleibt wieder was hängen hinterm Backenzahn. Dann muss man sich in der Öffentlichkeit mit dem Zeigefinger hinter den Backenzahn gehen, was ja auch immer sehr unangenehm ist.
Ah, dann isst also, du bestimmt auch so diese Schlümpfe auch nicht gern, oder? Diese Gummischlümpfe, die, wenn man reinbeißt, auch überall kleben bleiben, so zwischen den Zahnbereichen.
Manchmal passiert es mir noch auf dem Rummel oder so, dass ich dann doch das Bedürfnis habe, mir irgendwie sowas in die Richtung zu kaufen. Da gibt's ja auch diese Schnüre, Erdbeerschnüre. Die kennst du bestimmt auch, ne? Und
Klassiker.
Ich habe dann manchmal siegt dann doch mein Trieb, mir sowas zu holen, aber ich weiß eigentlich schon, dass mir der Kiefer halt danach wehtut. Deswegen ist es dann doch eher begrenzt. Frage 4
ist, glaubst du, dass Noah auch Fische mit auf seine Arche nahm?
Das ist natürlich was. Mhm. Nein, glaube ich nicht, weil es wurde doch alles überflutet, sprich die Meere waren doch kein Problem.
Prinzipiell habe ich das auch so gedacht, ja.
Aber wie kommst du drauf?
Ich dächte, dass in der Bibel stand, dass ihm aufgetragen wurde, von jeder Art Tier ein Männchen und ein Weibchen quasi mitzunehmen.
Da würde ich nochmal,
umgangssprachlich.
Da würde ich aber nochmal genauer in die Quelle reingehen vielleicht. Vielleicht ist ja da sowas vermerkt wie Landtiere. Weil er hat ja zum Beispiel auch keine Vögel mitgenommen.
Achso, bestehen. Hä, warum nicht? Natürlich.
Nee.
Er hat doch eine Taube losgeschickt.
Nee, kamen die nicht, die kamen doch einfach zu ihm.
Die hat er losgeschickt.
Hör auf, Paul!
Nee. Du.
Ja, da sieht man mal wieder, was irgendwie 4 Jahre Konfirmationsunterricht aus mir gemacht haben. Ich kenne nicht mal die Grundlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Taube losgeschickt hat. Tut mir leid dafür an alle Lehrende, die mir versucht haben, da was näher zu bringen. Ich hab's nur fürs Geld gemacht. Sorry.
Ja, doch, hier Vögel auf jeden Fall.
Ja.
Und Tiere des Landes. Es kann sein, dass es Tiere des Landes waren.
Tiere des Landes?
Mhm.
Also aber dann Tiere, auch dran, auf welches Land, ne? Also wenn Noah jetzt irgendwie in, sagen wir mal, Luxemburg ansässig war, dann
hat er,
sieht das sehr schlecht aus mit der Vielfalt.
Das hätte dann nicht geklappt, stimmt.
Ja. Ich kann nur sagen, was dachtest du denn?
Ich glaube nicht. Die können ja schwimmen so und wenn es nicht in der Schrift gegeben ist.
Ja, und es gibt ja auch immer die Originalität der Schrift natürlich beachten. Und es bestehen da natürlich auch Schwierigkeiten. Also wo willst du anfangen und wo aufhören? Nimmst du einen Blauwal mit? Wird schwierig.
Ja, es ist halt, brauchst du halt erst passende Tanks oder...
Richtig.
Ah, nee, das ist halt schon...
Oder was machst du mit Korallen? Zählen die jetzt als Tiere? Oder Seeigel fässt sich ja auch nicht toll an. Nimmt man die jetzt mit? Oder sagt man sich doch eher, nee, finde ich problematisch von der Haptik her. Nur als Gedankenanstoß mal, auch für die Leute, die die Bibel im wissenschaftlichen Kontext interpretieren. Vielleicht haben wir da auch eine große Diskussion gefunden. Vielleicht ist das umschritten.
Möglich. Siehe, ich richte euch Samen nach euch und mit allem lebendigen Getier an euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren auf Erden bei euch.
Auf Erden?
Auf Erden. Und richte meinen Bund also mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll, mit dem Wasser der Sintflut, große Flut, und soll hinfort keine Sintflut mehr kommen. Ach so, das war ja, wenn Gott wollte es, ja, Gott wollte dann keine Sintflut mehr machen, und so weiter und so fort. Ach, da habe ich was angestoßen. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen zu dem Thema vielleicht nochmal.
Absolut.
Ja. Aber ich glaube, durften Fische noch rumschwimmen. Es ging nur um Leute und ja, Tiere, die auf dem Land lebten, und Vögel.
Ist auf jeden Fall eine interessante Kontroverse, die du da angestoßen hast. Kann man ja auch weitergeben, einfach mal die Frage, ne? Also.
Ja finde ich auch wichtig. Aber ich bin mir jetzt mittlerweile relativ sicher, dass es um Vieh und Geflügel ging. Irgendwie sogar reines Vieh und Geflügel, also. Nicht mal alle Tiere. Gut.
Danke für die Fragen.
Das bitte.
Da waren clevere Sachen dabei. Viel Schönes dabei, kann man sagen. Man könnte jetzt übergehen zu dem traurigen Teil. Man merkt, das mit den Übergängen habe ich immer noch nicht gelernt.
Aber was hast du denn gelernt?
Oh, shit. Warte, ich guck mal kurz in mein Buch, ob ich mir da was aufgeschrieben habe. Habe ich etwas gelernt?
Nein. Wollen wir vielleicht erstmal kurz irgendwie besprechen, was warum wollen wir den Podcast denn erstmal niederlegen? Oder ist es ein erstmal oder beenden wir das Projekt Podcast oder wie stehst du dazu?
Ich würde erstmal keine falschen Hoffnungen wecken wollen und das erstmal tatsächlich streichen.
Ja.
Genau. Also es ging von mir aus tatsächlich, wir hatten jetzt eine längere Pause und ich habe gemerkt, dass ich in den letzten, ich weiß nicht, schon bei den letzten zwei Folgen so, die Drehe würde ich ungefähr sagen, immer weniger das Bedürfnis hatte tatsächlich, das habe ich auch vorher bei der Vorbereitung gemerkt, Sachen an Dritte weiterzugeben oder so halt nach außen zu tragen. Ich verspüre irgendwie nicht gerade das Bedürfnis, weil sich auch ein paar Sachen so geändert haben bei mir, so privat, und ich habe tatsächlich gerade nicht irgendwie tatsächlich dieses Bedürfnis, und das führt dann dazu, dass ich immer weniger Lust verspürt habe, so das zu machen, und ich glaube, dass es erstmal was Dauerhaftes ist, und zweitens, dass man, auch wenn man das Gefühl hat, nicht einfach so weitermachen soll, weil das bei so einer Sache, nämlich in einem doch sehr persönlichen Gespräch an manchen Stellen, man das schnell merken würde, wenn einer keine Lust mehr hat. Und man merkt es ja auch, wenn man irgendwie, wenn es um die Vorbereitung geht oder um die Nachbereitung von Sachen, wie das Schneiden oder so. Ich glaube, da macht sich das schnell bemerkbar und hat sich auch schon, glaube ich, bemerkbar gemacht. Und deswegen habe ich irgendwie das als das Beste empfunden, dann das Projekt zu beenden.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus? Du würdest es gerne weitermachen wollen, das weiß ich.
Ach ja, auf jeden Fall. Also mir hat's sehr viel Spaß gemacht, bis zu diesem Punkt auf jeden Fall, auch noch bis zur heutigen Folge mit dir zusammen zu podcasten, eben weil es hat nicht ganz den Flow eines Gesprächs zwischen uns, wenn wir uns so einfach treffen persönlich. Das ist aber, glaube ich, einfach immer der Mikrofonsituation geschuldet, und ich glaube, das kennt jeder, der vor einem Mikrofon sitzt, dass man irgendwie immer so ein kleines bisschen Show mit dann übrig bleibt, selbst wenn man versucht und es forciert, nicht so zu erhalten. Aber wir haben trotzdem, glaube ich, uns doch sehr, hier ein sehr persönliches Podcastchen aufgebaut.
Ja.
Die Themen auch an, dass ein Thema Der Podcast spricht auch Themen an, die wir so halt alltäglich besprechen. Und das habe ich wirklich sehr gern mit dir gemacht. Und ich weiß, dass wir natürlich weiterhin hoffentlich viel Kontakt haben werden und auch weiter solche Gespräche führen werden, bloß halt ohne Mikrofon. Lukas schüttelt jetzt mittlerweile den Kopf. Ja, aber für mich ist halt das Podcasten an sich sowohl auch mit der Vor- und Nachbereitung als auch alles, was halt dazugehört und Gedanken machen und etc. ein richtiges Hobby geworden. Mhm. Und ja, da muss ich erstmal gucken, was ich jetzt damit mache.
Ja.
Ja.
Und was waren eigentlich so die Anreize dafür, dass du es eigentlich begonnen hast?
Ich glaube, das war wie bei so vielen Leuten, dass man selbst erstmal angefangen hat, Podcasts zu hören. So, und sehr viele Podcasts gehört hat und auch immer noch hört. Und dass ich Lust bekommen habe, auch weil ich selbst, oh Wunder, sehr gerne sehr viel rede, meine Gedanken halt zu teilen zu einzelnen Themen. Oder auch den Quatsch, den man im Kopf hat, irgendwie loszuwerden, irgendwo zu projizieren und ein eigenes Projekt zu starten. Und dazu kommt dann einfach der Wille, irgendwas aufzubauen, von der Planung, etwas zu planen, etwas auszubauen, zu verbessern und ja, diese ganze Orga-Kram, an dem man wächst und lernt, das ist, diese Lernprozesse machen mir halt einfach unheimlich Spaß und mit einem, so einem Partner wie dir war das selten schwierig, sag ich mal, sondern eben sehr angenehm. Und wenn du jemanden hast, der, und ich glaube, das können wir ja beide voneinander behaupten, am Anfang genauso das gesehen hat wie man selbst und man so mega Bock drauf hatte, dann macht ein Projekt auch richtig Spaß, weil beide Leute gehypt sind. Keiner ist genervt davon, wenn man immer wieder davon anfängt zu reden und überlegt und weiß, okay, und das und das und das wollen wir noch machen. Wie wollen wir uns nennen und wann treffen wir uns, wann machen wir dies und jenes. Wenn beide Leute dieselbe Begeisterung haben, dann ist das immer was ganz Tolles und Schönes. Und das hat mir auf jeden Fall der Podcast auch viel gegeben.
Ich habe es eigentlich.
Bei dir?
Ich habe es auch sehr ähnlich empfunden und also viele Aspekte von dem kann ich so bestätigen und mir hat auch sehr Spaß gemacht, dass man die Aufgaben teilen konnte und dass man sich unter anderem, dass man Sachen gefunden hat, die gar nicht so am Anfang feststanden, die einen dann doch aber irgendwie schon viel Spaß bereitet haben. Also zum Beispiel habe ich öfter für Facebook die Texte geschrieben. Für Folgen hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass man das natürlich auch machen muss oder machen kann zumindest.
Ja.
Was ich entdeckt habe, was mir ziemlich viel Spaß macht.
Aber deine ganzen Kurzgeschichten waren jetzt nicht unbedingt das, um was es in der Folge ging, beziehungsweise hat es immer angeschnitten, aber es sind halt wirklich kleine Kurzgeschichten geworden und ich fand das Format echt schön von dir umgesetzt. Hätte ich
Dankeschön.
Nicht so hinbekommen.
Dankeschön. Vielleicht gebe ich ja noch mal eine kleine Sammlung raus für einen Zehner über Kiepenheuer und Witsch, mein Stammverlag. Ja.
Oder vielleicht dann noch mit dem Inselverlag zusammen.
Was ist ein Inselverlag?
Die machen so, verlegen bereits bekannte Bücher, unter anderem zum Beispiel noch mal neu so in richtig schön einbänden. Und wäre voll deins.
Okay. Aber nochmal zu den Gründen, um auf die zurückzukommen, warum ich das angefangen habe. Einer, der jetzt noch nicht so richtig zur Sprache kam, ist eigentlich ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich am Anfang erzählt habe. Ich habe ja am Anfang erwähnt, dass es in gewisser Weise auch um Spontanität dabei geht, die ich sonst öfter vermeide gegenüber Leuten, die ich nicht kenne, die mal auszuleben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, Geschichten, die man erlebt hat, möglichst so zu erzählen, dass sie unterhaltsam sind. Und das ist nochmal natürlich eine ganz eigene Kunst, das hinzubekommen und das zu lernen nochmal und zu forcieren, weil es natürlich auch, ja, natürlich als Lehrer auch wichtig ist, wenn man das später machen will. Da muss man natürlich längere Sachen so erzählen können, dass Leute dranbleiben. Ja, und das Handwerk zu lernen, wie das funktioniert, das war auch immer ein Anreiz, das zu machen bei mir.
Auf jeden Fall. Glaubst du, unser Storytelling ist besser geworden?
Ach, glaube ich schon, tatsächlich. Ich, wäre komisch, wenn nicht. Also wir haben es ja quasi alle zwei Wochen mal praktiziert. Und ich würde schon sagen, dass ich da was verändert habe und dass ich ein paar Sachen gerade so, nachdem wir die ersten zwei Folgen oder die ersten drei Folgen so gemacht haben.
Ja, die ersten Sachen drei
mal,
Folgen.
Genau, dass mir dann nochmal Sachen aufgefallen sind, die man so von der Betonung, von dem Hervorheben bei bestimmten Sachen anders machen kann. Und das nochmal, das steht natürlich dem entgegen, der Spontanität, aber für mich hat ein Podcast eben beide Anteile oder ein Podcast, den ich mir so vorstelle, sowohl Spontanität als auch was, was man sich vorher überlegt hat zu machen.
Ja, beziehungsweise kann man ja auch wirklich Sachen so aufbauen, dass sie spontan klingen und dann aber trotzdem irgendwo geplant sind. Und dazu kommt dann noch der spontane Aspekt. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, auch die große Kunst zwischen zwischen dem, was man erzählt und was man
plant. Im Übrigen tatsächlich auch ein Mix aus Spontanität und Planung ist, sind ja auch tatsächlich Übergänge. Und da merkt man ja auch noch heute, dass das also bei uns, dass das echt wahnsinnig schwer ist, einen guten Übergang zu finden, der generisch aus einem Gespräch entsteht. Und ich habe das nie so als davor, hätte ich nie so gedacht, dass das so anspruchsvoll ist, ist es aber tatsächlich. Also für mich immer wieder. Weil ich will es auch nicht irgendwie einen Übergang dann künsteln, sondern ich denke mir einfach, ich will jetzt mit diesem neuen Part beginnen und möchte eigentlich gar nicht so wirklich, dass ich jetzt einen geilen Übergang finde, weiß aber auch, dass es sich abgehackt manchmal anhört, wenn man es nicht macht.
Naja. Definitiv. Na, auf jeden Fall, könnte man auch sagen. Als Klassiker. Gibt es noch so Sachen, die dir komplett im Kopf hängen geblieben sind, was jetzt unser Podcast-Projekt irgendwie übergetragen hat? Woran du dich erinnerst?
Wie meinst du das mit dem Tragen?
Naja, es gibt ja Stories, an die man sich vielleicht erinnert, oder Situationen, die mit dem Podcast zu tun hatten.
Ja.
Oder Projekte, die man machen wollte, nicht gemacht hat oder ähnliches.
Also
alles
mögliche. Also am lebhaftesten ist mir tatsächlich in Erinnerung, dass wir unsere erste Folge bei dir zu Hause aufgenommen haben und wir hatten einen klapprigen Tisch in dem Raum, in dem Paul auch jetzt immer aufnimmt, haben wir aufgestellt, saßen uns gegenüber und haben im Endeffekt dann doch mitbekommen, dass die Mikros oder zumindest mein Mikro so empfindlich war, dass es auch deine Stimme mit aufgenommen hat, obwohl es das nicht sollte, womit dann die Folge letztendlich nicht veröffentlicht werden konnte. Aber die Erfahrung, da zu sitzen und das erste Mal zu machen und wirklich höllenmäßig aufgeregt zu sein.
Ja, wie viele Takes wir auch gebraucht haben, um überhaupt erstmal irgendeinen Anfang zu kriegen.
Ja, und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie es für mich persönlich war, nachdem wir die erste Folge veröffentlicht haben. Das war nämlich dann doch irgendwie von einem großen Zweifel geprägt, weil ich dann doch überlegt habe, ob das richtig ist, tatsächlich genau den Punkt, den ich angesprochen habe, so viel Privates, so viel Spontanität von mir an Fremde weiterzugeben. Damit habe ich am Anfang ein bisschen gehadert und das ist auch hängen geblieben irgendwie, dass ich diese Frage hatte. Aber mittlerweile habe ich mich, und das nehme ich mit, dann doch irgendwie so weiterentwickelt, dass es für mich weniger problematisch inzwischen ist, das zu machen. Und das ist für mich ganz gut auf jeden Fall, weil ich ein sehr verkopfter Mensch bin, der wirklich fünfmal überlegt, bevor er was sagt.
Ich glaube, das trifft auf uns beide ganz gut zu. Und ich glaube, wir können auch mit allen Geschichten, die wir hier erzählt haben und auch mit allen Witzen, die wir hier so gerissen haben, ruhigen Gewissens wissen, dass das im Internet ist und vermutlich das eben auch bleiben wird. Und ich glaube, das ist doch auf jeden Fall eine ganz positive Sache.
Ja.
Also wenn wir hier wirklich um Sachen bangen müssten, weil wir mal dies oder jenes gesagt haben und es nicht rausgeschnitten haben. Aber wir schneiden natürlich nie was raus, dann wäre das doch schon was ganz anderes, sage ich mal.
Ja. Und ist bei dir irgendwie was Bestimmtes hängen geblieben?
Na, ich muss auch ganz häufig noch an unsere erste Folge denken, auch dass wir hier wirklich den Raum abgedämmt haben mit Decken und Ähnlichem. Und es dann einfach wirklich am Mikrofon scheiterte und ich habe es nochmal probiert, aber ich kriege unsere Spuren nicht so parallelisiert, dass es nicht anhört, als ob man in einer Berghalle aufgenommen hätte oder ähnliches. Also es ist einfach richtig ärgerlich. Und dafür, dass wir echt, nachdem wir gestoppt haben, so gehyped waren und so, oh cool, unsere erste Folge und hey, richtig geil und und alles. dass die im Giftschrank gelandet ist, ist schon so ein kleiner Wermutstropfen.
Ja.
Ansonsten finde ich es lustig, dass wir viele Teile gemacht haben, wie die Gute-Nacht-Routine beispielsweise oder auch die keine Buchbesprechungsfolge, bei der wir dann gesagt haben, okay, da wird vermutlich irgendwann nochmal eine zweite Folge kommen. Ja. Und die haben immer so Themen aufgemacht und angerissen, aber jetzt werden halt keine zweiten Folgen kommen und wir haben euch alle quasi damit richtig schön belogen. Dann, mir fällt vieles ein, gerade so, Folge 11 hat mir richtig Spaß gemacht mit der Vorbereitung und der Klatsch- und Tratsch-Besprechung von den Zeitungen.
Ich gehe auch heute noch meistens vorbei im Supermarkt, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe und das Zeitschriftenregal und links neben
mir ist. Du guckst auch?
Guck ich immer ein
guckst
bisschen.
Guckst du auch, was so im Klatsch, Tratsch,
die Freizeitrevue.
Meine Freizeit.
Ja.
Und dass ich echt nicht auf die Reihe bekommen habe, meine Zeitschriften auseinanderzuhalten. Also, das ist so typisch Paul.
Also, was mir noch einfällt, ist auf jeden Fall, dass ich dann doch irgendwie ganz fasziniert davon war, wie schnell sich dann doch so eine Art Routine einstellt. Also am Anfang war ich halt wirklich höllisch immer aufgeregt und habe mich irgendwie, also am Tag vorher Minimum hingesetzt und habe mir was überlegt. Und heute mache ich es tatsächlich dann so, dass ich mich, keine Ahnung, eine Stunde vorher mal hinsetze und mir ein paar Sachen aufschreibe, über die ich vielleicht gern reden will, und merke halt dann auch, dass das reicht und dass es auch ganz gut ist und dass das vielleicht sogar ehrlicher ist und Sachen dann wirklich sind, die einen wirklich beschäftigen, als wenn man das einen Tag vorher aufschreibt und dann nochmal revidiert, so ein paar Sachen durchstreicht, so, ah nee, will ich vielleicht noch nicht überreden, so. Also dann doch eine gewisse Routine, die sich eingeschlichen hat, aber im positiven Sinne, muss ich sagen.
Definitiv. Ja. Und man hat ja wirklich auch viel für sich mitgenommen, was den Lernprozess angeht. Also ja. Ich glaube, alleine was den Audioschnitt angeht, der ist natürlich immer noch nicht perfekt und ich merke auch immer noch, dass man gerade was Redepausen und Ähnliches angeht, wir beide noch deutlich was besser machen können und da Luft nach oben ist, aber allgemein erstmal eine Audiodatei zu schneiden und zu wissen, so und so konvertiere ich die, der Effekt hat diese Auswirkung und so weiter, und hier reiche ich was ein bei iTunes und hier kann ich Sachen verbreiten und ich plane quasi so in so einem Kosmos, wie man das alles vermarktet oder zumindest, also vermarktet klingt zu weit gegriffen, aber verbreitet halt. Das waren ja alles Lernprozesse, die wir beide, glaube ich, auch treffen und machen mussten.
Ja, und vor allem, ich kann sagen, ich hätte mich niemals im Leben mit Audacity beschäftigt, also unserem Schnittprogramm. Mittlerweile ist es aber wirklich super hilfreich. Also ich habe zum Beispiel einer Freundin eine CD mit von mir und anderen Freunden aufgenommenen Kurzgeschichten geschenkt. Und das ging natürlich nur, weil ich wusste, wie man Tonspuren schneidet. So. Und ich glaube, das hilft auch noch an der einen oder anderen Stelle, hilft das weiter. Weil ich auch immer das Gefühl habe, das kann keiner so richtig. Irgendwie Ton nochmal zu bearbeiten und besser zu verbessern, Sachen rauszuschneiden, dass es aber dann doch irgendwie so einfach ist. Also es ist wirklich nicht so wahnsinnig kompliziert. Und wenn man es einmal ein bisschen gelernt hat, so ist das zwar immer noch eine zeitintensive Sache, aber doch eine, die weiter mega weiterhilft.
Definitiv. Und man wird auch immer noch nach wie vor besser. Also ja. Das Ende der Fahnenstange ist halt noch nicht erreicht.
Ja. Was ich übrigens als wichtigsten Punkt so mitnehme aus dem Projekt, ist, dass bestimmte Sachen, die man sich so vorstellt und die man sich irgendwie toll ausmalt, dass die tatsächlich nicht unbedingt Utopien sind. Also das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn man irgendwie eine Idee hat und sei es jetzt was anderes, keine Ahnung, ein Buch zu schreiben oder ein Theaterstück, kann man es halt einfach machen. Also das muss nicht einfach nur ein Gedankenspiel bleiben. Wenn man Bock drauf hat, dann kann man es ja einfach anfangen. Man kann natürlich auch einfach dann auch wieder aufhören, aber man kann es ja einfach zumindest mal versuchen. Und so war das eigentlich mit dem Podcast. Für mich war Podcast schon eine Sache. Ich habe auch vor allem von Leuten also Podcasts gehört, die schon zur Prominenz zählen. Deswegen war das schon am Anfang dann doch eher irgendwie sowas weit Entferntes, wo man mal drüber gesprochen hat, dass das natürlich mega cool wäre, sowas selber zu machen, was man dann aber doch nicht umgesetzt hat. Und ich fand dann doch die Erfahrung schön, dass man es einfach mal gemacht hat. Und dass es sogar ganz gut geworden ist.
Scheint ja so. Also ja. Man hat ja auch tatsächlich gibt es Leute, die diesen Podcast regelmäßig gehört haben und ihn auch runtergeladen haben oder auf unsere Seite angehört haben, wenn er erschienen ist oder halt am Folgetag. Und die uns beiden Dullis zugehört haben und dachten, ey, doch, war lustig, oder uns angesprochen haben auf Stories in unseren Podcasts, bei denen ich wirklich ganz häufig auch wieder dachte, entweder, hä, habe ich dir das schon erzählt? Und ich gar nicht bewusst war, dass ich das hier im Podcast erzählt hatte.
Ja.
Oder auch eine Geschichte wieder vergessen habe.
Ja.
Und andere Leute, hier, ich habe jetzt gehört, dass du, keine Ahnung, coole Mütze gesagt hast bei jemandem im Zug, weil du dachtest, es wäre eine Spielemütze. So, und ich dann überlegen musste, was meint er jetzt? So, und dann wird aber gesagt, ja, Podcast, hast du das mal erzählt? Und ich, ja.
Ja, das hatte ich auch mega oft. Und mich haben vor allem auf die Nudelgeschichte aus der ersten Folge haben mich wahnsinnig viele Leute angesprochen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es die erste Folge war und die, würde ich, glaube ich, immer noch sagen, die meisten gehört haben, ne?
Ja, also es hat sich recht normalisiert. Also die erste Folge ist immer noch die am meisten gehört wurde, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, weil man gesagt hat, ey Leute, hört mal alle rein, und man hat ja irgendwie gefühlt jeden gezwungen, da reinzuhören. Ja. Aber jetzt haben wir ja so knapp 100 Downloads pro Folge, und das sind dann schon regelmäßigere Zahlen gewesen. Mhm.
Ja, also ich kann sagen, auf die Nudelgeschichte wurde ich mehrmals privat angesprochen, und auf eine Geschichte von dir, nämlich auch auf die Popelball-Geschichte, wo wirklich mehrere Leute an ihrer Ekelgrenze gelandet sind und Probleme, wirklich körperliche Probleme hatten beim Zuhören.
Hatte ich vorhin gesagt, dass es Geschichten gibt, die man alle guten Gewissens weitererzählen kann oder sich wünscht, dass die auch gerne weiter im Internet bleiben können?
Ja. Noch müssen wir nochmal drüber nachdenken.
Vielleicht nochmal in die Nachbesprechung gehen.
Wird vielleicht rausgeschnitten.
Wird vielleicht raus, aber die sind ja alle veröffentlicht. Und es gibt halt so Podcast-Seiten, die Tonspuren runterladen und wirklich als eigene Sachen hochladen. So habe ich jetzt mitbekommen. Das macht das zumindest eine App, und die klatscht dann davor und danach noch Werbung rein.
Wir kriegen also das nicht mehr raus aus dem Internet, kann man sagen.
Na, vermutlich nicht.
Nimmst du noch Sachen mit eigentlich? Das würde mich ja schon nochmal interessieren, was du aus dem Projekt mitnimmst. Gibt's noch irgendwas?
Dass ich eigentlich wirklich gerne weitermachen will.
Ja.
Also zumindest, ich möchte gerne weiter podcasten, aber ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht mit wem, ich weiß noch nicht, wie das alles aufgebaut werden soll, ob es dann nochmal neue Seiten gibt und wie das, wie die Informationen weitergetragen werden. Aber ich glaube nicht, dass Luftikus und Bruder Lustig mein letztes Podcast-Projekt war. Und ja, das nehme ich definitiv mit, neben den ganzen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, die ich gelernt habe dadurch.
Ich werde,
wie sieht es bei dir aus?
Also ich kann schon mal sagen, ich werde natürlich fleißiger Hörer sein und nach jeder Folge wütende Kommentare schreiben. Ich bin dann wie immer unter meinem Pseudonym Ronny Mostrich zu finden.
Oder Ronny Müller.
Ronny Mostrich aus Senfhausen.
Senfhausen, ja.
Ja. Ach, für mich ist eigentlich so, dass ja schon, also ich glaube, was ich am meisten mitnehme, habe ich schon so erwähnt. Ansonsten ist es immer also bei mir so die Suche nach Sachen, die einen anstoßen. Also bei dem man das Gefühl hat, so, dass das gibt mir was, das gibt mir beim Aufstehen, auch wenn ich dran denke, irgendwie ein positives Gefühl, ich hab Bock, irgendwie in den Tag zu gehen, wenn man das macht. Und das sind Sachen, die ergeben sich nicht so oft irgendwie, habe ich das Gefühl. Und ich find's schön, eine gefunden zu haben, die jetzt zwar wieder vorbei ist, aber das bleibt wahrscheinlich auch eine ewige Suche nach Sachen, die einen irgendwie anstoßen können und ein bisschen metaphorisch gesprochen so in Schwingung versetzen, aber ich finde, das trifft's immer ganz gut. Es bleibt wahrscheinlich eine lange Suche, aber das war eine davon so. Und daran denke ich gern.
Ja, das kann man so unterschreiben. Schön.
Schön.
Schön. Vielleicht noch organisatorisch gesehen, wir lassen unsere Folgen sicherlich online. Zumindest nach jetzigem Stand werden wir unser Podcast-Projekt als Podcast-Projekt online lassen. Und die Seiten auch so erstmal belassen. Was damit geschehen wird, irgendwann mal, ist auf dem anderen Blatt, aber man muss jetzt nicht voller Angst alle Folgen runterladen und abspeichern oder ähnliches. Anhörbar sind sie noch eine Weile.
Ja, und die Leute haben die natürlich eh runtergeladen direkt.
Definitiv. Ja. Auf jede Folge auf einen einzelnen USB-Stick.
Richtig. Damit es halt wirklich auch sicher ist.
Richtig. Aber nur die teuren mit USB 3.0.
Von Intenso.
Nee.
Intenso ist echt scheiße.
Trackstore. So, vielleicht. Mit so einem richtigen mit so einem schreibgeschützt Bibus dran.
Oh, mit dem Nupsi.
Na, mit dem Nupsi.
Mit dem Nupsi zum Lock-Unlock.
Genau, den. Der immer auf der falschen Seite ist und es dann nicht funktioniert.
Funktioniert das wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Ich hatte mal einen, da hat es nicht, also da war so ein Ding dran und ich habe das hin und her geschoben, aber es hat sich nichts verändert.
Placebo-Nupsi.
Placebo-Nupsi, absolutely. Damit Diebe auch denken, oh shit, da komme ich jetzt aber nicht ran. Der steht ja auf Lock.
Ja, und da kann ich nichts mehr machen. Mist.
Gut.
Ja, gut. Das war's dann jetzt wohl, würde ich sagen.
Machen wir jetzt nochmal Werbung? Macht man sowas?
Nein. Wir machen eine werbefreie Folge. Ey, Leute, die werbefreie Folge. Das ist doch Wahnsinn.
Aber ich habe heute Morgen einen Johannisbeerjoghurt von Alpro gegessen.
Nein, das war geil, nein. Also, es gibt auch andere Joghurts. Scheiße. Danke. Danke, Lukas. Mit Doppel-G.
Okay, dann möchte ich mich allerförmlichst verabschieden von euch. Es hat mir Freude bereitet. Und alles, was ich gesagt habe, trifft so ungefähr den Kern. Ich glaube, ich stehe so ungefähr hinter dem, was ich im zweiten Teil gesagt habe. Und bis bald. Im echten Leben vielleicht.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht auch nicht.
Aber auch von mir. Macht's gut, Leute. Danke, Lukas. Für die 14 Folgen. Sorry, Hanna, dass du jetzt doch kein Gast in der 15. Folge bist.
Oh Gott, ist das traurig.
Danke aber an alle bisherigen Gäste, die da waren. In der Zahl 2. Annegret
und Roberto.
Und ja, dann bis demnächst in Person, Lukas.
In persona.
In persona. Und danke, dass ihr uns auf dieser Reise gefolgt seid. Und vielleicht hört man sich ja noch mal in einem anderen Projekt. Bis dahin. Tschüss.